begrüße Sie also zur heutigen Vorlesung. Heute haben wir ein komplexes Programm. Ich werde jetzt gerade noch abschließen den Rückblick auf Robert Linhardt, dessen Herangehensweise ich eigentlich vorbildlich finde, weil einerseits reflektiert er die realen, materiellen und historischen Begrenzungen, unter denen Lenin und die Oktoberrevolution standen. Andererseits unterscheidet er davon die konzeptionellen Schranken, an die Lenins und der Bolschewiki durch Denken der Situation gestoßen ist. Und das ist natürlich das Interessantere, weil da Korrekturen möglich sind. Man kann sich nicht bessere materielle Verhältnisse wünschen, aber man kann natürlich konzeptionell Grenzen und Schranken als solche identifizieren und dann auch überwindbar machen. Und dafür ist Robert Linhardt eben, finde ich, wirklich interessant. Also erstens, ein Dreierverhältnis von Lenin, Taylorismus und Klassenkampf arbeitet er das Problem der Dringlichkeit von Produktivitätsentwicklung und Arbeitsorganisation heraus, wie es in der Oktoberrevolution bestanden hat, und kontextualisiert von da aus den Rückgriff Lenins auf das Taylor-System der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation. Um das besser zu verstehen, sollte man sich in Gedächtnis rufen, wie die linken Kommunisten um Bucharin das gesehen haben. Die haben tatsächlich gedacht, dass es möglich wäre, aufgrund der von Fabrikkomitees betriebenen Aneignungsaktionen und des Kriegskommunismus tatsächlich eine sozialistische Umgestaltung der Industrie von der Industrie aus zu erreichen und haben sich auch schon mit der kapitalistischen Prägung des Taylor-Systems auseinandergesetzt. Darin geht es um die Aneignung der bereits vorhandenen konkreten Kompetenzen der ProduktionsarbeiterInnen durch das Management, nicht um wirkliche Innovationen. Es geht also um die kontrollierende Durchdringung des Produktionsprozesses. Und Lenin setzt durchweg auf den sachlichen Prozess, nicht auf die bewusste Aktion der Proletarier in Bezug auf die materielle Produktion. Die Machtübernahme des Proletariats findet für Lenin im Staat statt, nicht im Produktionsprozess. Lenin kritisiert also weder die damit vollzogene Unterbindung jeglicher technikbezogener Initiativen der produktiven Arbeiterinnen, noch die darin angelegte, also im Taylorismus angelegte, Tendenz zu ihrer Dequalifikation. Und Linhardt stellt, denke ich, fest, was im Westen als Enteignung funktionierte, sollte, das war Lenins Idee, im Osten eine von oben vermittelte Aneignung von dem Proletariat noch nicht vorhandenen produktiven Kompetenzen ermöglichen. In diesem Sinne Lenins Losung zu arbeiten lernen. Nochmal der Unterschied zwischen den Perspektiven in der SU, in der Sowjetunion und dem kapitalistischen Westen. Bei Lenin gibt es kaum ein Nachdenken über den Arbeitsprozess. Auch sozusagen Marx wird hier kaum zitiert. Es gibt ein Zitat aus der Heiligen Familie, aber dass da Marx schon ein klares Bewusstsein vom Arbeitsprozess hätte, könnte man nicht behaupten. Zweitens gibt es sowas als wie einen blockierenden Faktor in Gestalt der historischen der Auseinandersetzung mit der Mehrheitsfraktion der Sozialdemokratie, der realen Mehrheitsfraktion, nicht der ernannten, entwickelten Kritik am Gewerkschaftertum, am Trade-Unionismus. Und da aus diesen beiden Zusammenhängen ergibt sich dann eine technokratische Tendenz in der Industriepolitik der Bolschewiki, die die Klassenkämpfe in der Produktion als solche vollständig ausblendet. Lenin stellt immerhin zwei Bedingungen für die Übernahme des Taylorismus. Zum einen, die kollektive Subjektivität der Arbeiter muss sich das tayloristische Wissen aneignen, das nicht per se, wie er meint, autoritär ist. Und zweitens, die wachsende Produktivität muss eine signifikante Verkürzung des Arbeitstages ermöglichen. Und damit sind wir mitten in Lenins zentralem Widerspruch. Einerseits Kampf gegen die Bürokratisierung in den Überbauten, andererseits geradezu Einführung der Bürokratisierung in der Basis im Arbeitsprozess. Man kann natürlich sagen, das geschieht in einer verzweifelten Lage. Hunger und Krieg machen die Staatsfrage zentral und auch die ideologische Bewegung bzw. die militärische Organisation. Eisenbahnen müssen funktionieren, damit sowohl der Krieg geführt als auch die Hungersnot überwunden werden kann, sodass Lenin sich ganz konzentriert auf das Ziel der Transparenz und eben einen Reformismus vertritt, der sich auf die Fragen der Leitung der Produktion, nicht der produktiven Praxis, sozusagen at the point of production, konzentriert und auf die politischen Aufgaben des Staates. Inzwischen, weist Lindner darauf hin, hat es mit der chinesischen Kulturrevolution ein Gegenmodell gegeben, nämlich eine Mobilisierung der proletarischen Kräfte im Produktionsprozess. Wir wissen allerdings auch, in welche gigantischen Widersprüche sich dann die chinesische Kulturrevolution zwischen Bewegung von unten und autoritärer Mobilisierung im Machtkampf von oben bewegt hat. Jedenfalls kann man sagen, hier liegen offenbar historische Grenzen Lenins und der Bolschewiki, die sich nicht einfach darauf reduzieren lassen, dass man sagt, die Verhältnisse waren halt beschränkt und schwierig, sondern es gibt hier konzeptionelle Grenzen. Und das war's. Danke. So, dann können wir gleich das andere umschalten, ne? Das heißt, eigentlich kommt jetzt als nächster Bernardo. Ja.
Also, ich habe für heute diesen Text vorbereitet und hier versuche ich
unterschiedliche Probleme zusammenzubringen im Bereich der Problematik des Übergangs. Zuerst möchte ich eine normative Rekonstruktion machen und mit Hilfe von Ernesto Laclau, Louis Althusser und Balibar. Und danach werde ich über die Erfahrung, also die Analyse, die geschichtliche Analyse von João Martins Pereira die Analyse der portugiesischen Nelkenrevolution sprechen. Also, zuerst mit Laclau. Also, im Jahr 1996 hat Ernesto Laclau ein Buch zum Thema Emanzipation veröffentlicht, in welchem er verschiedene Aufsätze zusammengebracht hat. Im ersten Aufsatz, Beyond Emancipation, vertritt Laclau den Gedanken, dass der Begriff der Emanzipation in sich widersprüchlich ist, insofern dieser Begriff nämlich zugleich auf zwei miteinander unvereinbare Perspektiven verweist. Auf die Perspektive der Grundlage und auf die Perspektive der Dichotomie. Auf der Seite der Perspektive der Grundlage gäbe es vernünftige Verbindungen zwischen dem unemanzipierten Zustand, dem emanzipierten Zustand und dem Übergang zwischen beiden. In diesem Sinne wird behauptet, dass der Emanzipation ein bestimmter, einzigartiger Prozess entspricht. Der Umbau, das heißt die Emanzipation, muss in der Grundlage der Gesellschaft stattfinden, ohne etwas hinterzulassen. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch, der Logik der Dichotomie zufolge, ein Verhältnis der radikalen Äußerlichkeit zwischen dem mit der Unterdrückung identifizierten Zustand und der Emanzipation als solcher. Aber wenn es ein derartiges Verhältnis der radikalen Äußerlichkeit gibt, dann ist das Verhältnis zwischen beiden Zuständen, also dem der Unterdrückung und dem der Emanzipation, bloß äußerlich und zufällig. Auf jeder Seite können Probleme erkannt werden. Auf der Seite der Dichotomie kann man nicht den Übergang von dem einen Zustand zu dem anderen verstehen. Auf der Seite der Grundlage findet vor allem kein wirkliches Begreifen des Bruchs zwischen beiden Zuständen statt. Aus diesem Grund ist Laclau der Ansicht, die zwei Perspektiven müssten in Einklang gebracht werden. Ich zitiere Laclau, und das ist relativ groß jetzt. Wenn der Ausdruck Emanzipation sinnvoll bleiben soll, dann ist es unmöglich, auf eine der beiden miteinander unvereinbaren Seiten zu verzichten. Vielmehr müssen wir diese Seiten als solche gegeneinander ausspielen, und zwar auf entsprechende Arten von Weisen, welche wir noch näher werden bestimmen müssen. Also ich werde das kurz machen, denn ich werde nur das Anfang hier lesen. Und Sie können vielleicht, wenn Sie wollen, später das weiterlesen. Und ich werde diesen Teil hier auch springen, und ich lese von dem Paragraph 2, Seite 3. In einem anderen Aufsatz dieses Buches, Power and Representation, führt Laclau aus, der traditionellen Darstellung zufolge gäbe es in einer emanzipierten Gesellschaft keinen Platz für Machtverhältnisse. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass gemäß einer traditionellen Sichtweise der Übergang zwischen beiden Zuständen von einem Nicht-Emanzipierten zu einem Emanzipierten als eine Art von technischer Umgestaltung zu betrachten sei. Und zwar ganz so, als ob wir im Laufe des Prozesses ein technisch hervorgebrachtes Endergebnis herstellen konnten, mit dem wir dann schlussendlich das Ende der Geschichte erreichen würden. Der Übergang nehme damit die Form einer Verwandlung an. Im Gegensatz zu einer solchen Betrachtungsweise behauptet Laclau, dass die Macht als solche eine Möglichkeitsbedingung der Emanzipation sei. Aus diesem Grund sagt er, und ich zitiere auf Englisch hier, if all emancipation must constitute itself as power, there will be a plurality of powers and as a result a plurality of contingent and partial emancipations. Daraus kann man zumindest geschlossen werden, dass es keinen einzigen Übergang gibt, sondern viele unterschiedliche Übergänge.
An dieser Stelle würde ich gerne eine kurze Bemerkung machen. Laclau hat das Problem, dass er nicht zwischen Macht und Herrschaft unterscheidet. Und ich glaube, das ist hier wichtig.
Ja.
Macht, dass Macht, also unterschiedliche Handlungskraft, verschwindet, ist ein ziemlich unwahrscheinliches Postulat. Aber dass die Verselbstständigung verschwindet, das ist eine andere Frage. Und Laclau verwischt das hier ein bisschen.
Ja, trotzdem finde ich, dass er würde sagen, dass beide existieren, beide werden noch existieren. Wir können nicht die Macht und auch nicht die Herrschaft von einer Gesellschaft aufheben.
Also. Das ist gerade die Differenz. Ne? Also ich würde eben behaupten, es ist möglich, die Herrschaft zu überwinden, also die Verselbstständigung von Macht, aber natürlich nicht die Macht.
Ja.
Das wäre ein offensichtliches utopisches Vorhaben. Die Verselbstständigung von Macht zu überwinden, auch nicht einfach, aber das ist etwas denkbar. Also da gibt es eine Differenz und das hängt mit Laclaus, glaube ich, sehr eindimensionaler und auch dadurch zugespitzter Theoriebildung zusammen, die auch ein Vorteil ist.
Ja. Also habe ich nicht zwei. Zwei Perspektiven der Umgestaltung, Genesis und Herausbildung. In Hinsicht auf Althusser und die von Guillaume Subertin-Blanc und Stéphane Legrand geleistete Deutung seines Werkes, möchte ich den Unterschied zwischen zwei Perspektiven in Bezug auf das Problem des Übergangs zwischen Produktionsweisen betonen, welchen ich der Problematik der Analyse, der Emanzipation und des Übergangs bei Laclau annähern möchte. Tatsächlich gäbe es, Althusser gemäß, hinsichtlich des Problems des Übergangs zwei unterschiedliche Weisen, dieses Problem zu analysieren. Einerseits gäbe es die Perspektive der Genesis oder des Ursprungs, wonach die unterschiedlichen Veränderungen einer Sache auf eine Substanz zurückbezogen werden können. Auf der anderen Seite steht dann die Perspektive der Herausbildung oder des absoluten Anfangs, welche eine radikale Reziprozität zwischen Sein und Dasein postuliert. Gemäß der Perspektive der Genesis hebt die Identität einer Sache die von ihr erfahrenen Veränderungen auf. In diesem Sinne ist jede Verwandlung die Veränderung einer bestimmten Substanz. Sie gehört zu dieser Substanz. Diese Perspektive steht in engem Zusammenhang mit dem Begriff der Potenz bei Aristoteles und deswegen auch mit der Idee einer Teleologie. Infolgedessen denke ich, dass diese Perspektive mit der Logik der Grundlage bei Laclau in Einklang gebracht werden kann. Diesen beiden Perspektiven, der Perspektive der Grundlage und der Perspektive der Genesis, ist zu entnehmen, dass jede Verwandlung als die Veränderung einer Gestalt zu betrachten sei, weil schließlich postuliert wird, dass jede Verwandlung als die Veränderung einer Substanz zu begreifen ist. Darüber hinaus auch noch kann gesagt werden, dass es der Perspektive der Genesis gemäß eine Trennung zwischen Grundlage und Oberfläche gibt. Obwohl eine Veränderung an der Oberfläche stattfinden kann, bedeutet dies nicht einen entsprechenden Umbau der Grundlage, weil trotz der Veränderungen jegliche Verwandlung auf die gleiche Sache verwiesen bleibt. Im Gegensatz zu dem Begriff der Genesis postuliert Althusser einen weiteren Begriff der Veränderung, das heißt den Begriff der Herausbildung, welcher auf einer starken Kritik an jeder Art von Teleologie beruht. Insofern er die Begriffe von Ursprung und Telos zugleich ablehnt. Im Jahre 1967 in La Querelle de l'Humanisme schreibt Althusser. Nun ist aber der Kapitalismus das Ergebnis eines Prozesses, der nicht die Form einer Genese aufweist hat. Wovon ist er aber dann das Ergebnis? Marx wiederholt diese mehrere Male. Es ist das Ergebnis eines Prozesses der Begegnung von mehreren bestimmten, unverzichtbaren und unterschiedenen Elementen, welche in dem davor liegenden historischen Prozess von unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Genealogien hervorgebracht worden sind und im Übrigen auch auf mehrere mögliche Ursprünge zurückgehen können. Auf die Akkumulation von Geldkapital, das Auftreten einer freie Arbeitskraft, technische Erfindung und so weiter und so fort. Im Klartext, der Kapitalismus ist nicht das Ergebnis einer Genese, welche auf die feudale Produktionsweise als auf ihrem Ursprung zurückginge, als ihr an sich, als ihren Keim und so fort, sondern das eines komplexen Prozesses, welcher in einem gegebenen Moment die Begegnung einer gewissen Anzahl von Elementen herbeiführt, welche als solche dazu geeignet sind, ihn als solchen gerade in ihrer wiederholten Begegnung zu konstituieren. Ganz im Gegensatz zu evolutionistischen, hegelianischen oder auf die Genesis fixierten Illusion enthält nämlich eine Produktionsweise keineswegs diejenige Produktionsweise, welche sie ablösen wird, bereits der Möglichkeit nach, in Keimform oder auch an sich bereits in sich selber. Wenn man dies nicht berücksichtigt, kann man einfach nicht begreifen, warum es derart viele Beispiele für Gesellschaftsformationen gibt, in welchen die feudale Produktionsweise herrscht. Denn es aber nicht gelungen ist, die kapitalistische Produktionsweise gleichsam zu gebären. Ende Zitat. Der Übergang zwischen den unterschiedlichen Produktionsweisen muss, Althusser zufolge, auf der Grundlage der Sichtweise der Herausbildung begriffen werden, damit dieser Prozess nicht gemäß einer teleologischen Logik aufgefasst wird. Also, dann jetzt Abschnitt 3. Das Übergang zwischen Produktionsweisen. Im Jahre 1965 haben Louis Althusser und Etienne Balibar sich in zwei Aufsätzen des Buches Das Kapital lesen mit dem Problem des Übergangs zwischen Produktionsweisen beschäftigt. In beiden Texten geht es um die Widerlegung eines dialektischen Verständnisses des Unterganges einer Produktionsweise, welches von der Perspektive der Genesis geprägt ist. Diese Sichtweise kann auch bei Marx im Kapital gefunden werden, insofern etwa im Absatz geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation das Schema Negation der Negation verwendet wird. In diesem Sinne werden dann das Aufkommen und der Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise durch eine dialektische Analyse in Zusammenhang und in Einklang miteinander gebracht. Balibar zeigt also, dass in diesem Absatz des Kapital zwei unterschiedliche Prozesse auf eine einzige Struktur verweisen, als ob diese Struktur als solche die zwei Prozesse abheben konnte. Althusser und Balibar führen dann aber aus, dass sich bei Marx noch eine weitere Analyse finden lässt. In diesem Sinne behauptet Althusser, Marx habe im 24. Kapitel des Kapitals, den Unterschied zwischen zwei völlig verschiedenen Erscheinungen als solchen bemerkt und dargestellt. Das heißt, denn zwischen 1. den Gesetzen im Rahmen der Entfaltung des Kapitals und 2. dem Prozess der ursprünglichen Akkumulation. Während die Gesetze der Entfaltung des Kapitals nur unter dem Gedanken der Reproduktion analysiert werden können, was uns zu der Problematik der Form führt, kann der Prozess der ursprünglichen Akkumulation nur gemäß der Logik der Produktion begriffen werden, das heißt der aleatorischen Logik der Begegnung. An sich als solche betrachtet beinhalte die kapitalistische Produktionsweise nämlich eine Reihe von Verhältnissen, welche sich wechselseitig voraussetzen. Die Perspektive der Reproduktion und die der Form. Die Analyse der ursprünglichen Akkumulation entspricht jedoch einer zweiten Art von Argumentation, die Genealogie der konstitutiven Elemente der kapitalistischen Akkumulationsweise kann nicht auf eine Totalität zurückgeführt werden. Wenn Marx sagte, ich zitiere, die ökonomische Struktur der kapitalistischen Gesellschaft ist aus der ökonomischen Struktur der feudalen Gesellschaft hervorgegangen und die Auflösung dieser hat die Elemente jener freigesetzt, Ende des Zitats, dann vertritt Marx damit die Ansicht, dass man die Ebene der strukturellen Analyse zugunsten der Ebene der Produktion von unabhängigen Elementen verlassen muss. Aus diesem Grund betont Balibar, dass Marx dazu neigt, sobald sich die Einheit der konstituierenden Elemente der kapitalistischen Produktionsweise als solche darstellt, die Geschichte aller Elemente auf das Ergebnis dieses Zusammenspiels zu reduzieren, als ob es hinter dieser gesellschaftlichen Form nichts weiter gäbe, beziehungsweise als ob ihr Aufkommen schon im Voraus von ihren konstituierenden Elementen geprägt worden wäre. Aus der Perspektive der Produktion heraus kann dann weiterhin geschlossen werden, dass die kapitalistische Produktionsweise von der Begegnung zwischen Geldbesitzern und einer Menge von enteigneten Menschen hervorgebracht wurde. Das Ergebnis der kapitalistischen Produktionsweise ist von dem Standpunkt jedes dieser konstituierenden und an sich getrennt genommenen Elemente aus rein zufällig, indem man also eine Erscheinung in der Dimension ihrer Produktion betrachtet, kann man die Gefahr vermeiden, eine entstandene Lage fälschlich allein aufgrund dieses Ergebnisses des Prozesses ihrer Entstehung zu deuten. Und schließlich werde ich hier über João Pereira Martins sprechen. Ich habe nicht geschafft, dass diese Diskussion mit der Analyse von João Pereira Martins in festen Zusammenhang zu bringen, aber ich glaube, dass es reicht im Moment schon. Ich werde jetzt schon am Ende meines Teils der heutigen Vorlesung diese begrifflich-theoretische Rekonstruktion der Problematik des Übergangs in Zusammenhang mit der von João Martins Pereira ausgearbeiteten geschichtlichen Analyse der portugiesischen Nelkenrevolution bringen. Im Dezember 1976, das heißt zweieinhalb Jahre nach dem Beginn des revolutionären Prozesses in Portugal, hatte João Martins Pereira seine Einschätzung der Problematik des Übergangs in Portugal unter dem Titel Der Sozialismus, der Übergang und der portugiesische Fall veröffentlicht. Also das Hauptmotiv des Buches lässt sich mit den folgenden Worten vorstellen. Ist die Kontrolle über die Produktionsmittel durch die Arbeiter sinnvoll, bevor die Macht im Staatapparat ergriffen wurde? Oder ist diese Machtübernahme eine Voraussetzung der Kontrolle der Produktion durch die Arbeiter? João Martins Pereira ist der Auffassung, dass Scheitern der Nelkenrevolution besteht darin, dass man in Portugal, wie übrigens zugleich in Chile, die Hegemonie-Theorie Gramscis nicht ernst genommen hat. Schon zu Anfang der Revolution wurde in Portugal eine evolutionäre Perspektive durchgesetzt, derzufolge die bürgerliche Gesellschaft als solche in eine sozialistische Gesellschaft einmünden konnte. Es scheint möglich, dass der Staat auch ohne eine aktive Teilnahme der Arbeiter an der Politik in den Dienst an den Arbeitern gestellt werden konnte, als ob die Macht etwas Neutrales wäre, das übernommen und dann einfach besessen werden konnte, ohne dass die Übernahme dieses Eigentums dann auch eine bestimmte Auswirkung auf die Arbeiter hätte. João Martins Pereira war darüber hinaus auch der Auffassung, dass die Entwicklung der produktive Kräfte nicht ohne weiteres die Produktionsverhältnisse verändern können. Die chinesische Revolution spielte hier, João Martins zufolge, eine wichtige Rolle, insofern sie die Hinfälligkeit des Anspruches gezeigt hat, den Kommunismus allein durch die Akkumulation von produktiven Kräften aufzubauen. Deswegen führte João Martins Pereira aus, dass die Entwicklung von neuen sozialistischen Produktionsverhältnissen auch eine zunehmende aktive Teilnahme der Bevölkerung, insbesondere der Arbeiterklasse, zur tragenden Grundlage haben muss. Und jetzt, wir gehen weiter mit Friederike und über die Beziehung zwischen Feminismus und Marxismus sprechen wird. Und ich glaube, das steht sehr gut in der Entwicklung von dem, was wir heute gesprochen haben. Okay.
Ja, vielen Dank. Ja, zumindest an die Ausführungen zur Emanzipation und Transformation kann ich hoffentlich anschließen. Ich bin Politikwissenschaftlerin, arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am OSI im Arbeitsbereich Gender und Diversity. Bin jetzt etwa seit einem Jahr dort und habe heute die ehrenvolle Aufgabe, in ungefähr 30 Minuten, hoffe ich, dass ich das schaffe, feministische Theorie und Praxis darzulegen. Genau. Und zwar mache ich das anhand von historischen und aktuellen Debatten. Und die Frage, die ich jetzt so ein bisschen heuretisch in den Raum stellen würde, ist feministisch-marxistische Theorie eigentlich noch zeitgemäß? Weil ja ganz oft davon ausgegangen wird, dass eigentlich die Emanzipation schon erreicht ist. Und da habe ich den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts mitgebracht vom 10.10.2017, der insofern ein bisschen in die Geschlechtergeschichte eingehen wird, weil er nämlich sagt, dass die Regelungen des Personenstandsrechts sind mit den grundsätzlichen Anforderungen insofern nicht vereinbar, als § 22 Absatz 3 Personenstandsgesetz neben dem Eintrag weiblich oder männlich keine dritte Möglichkeit bietet, ein Geschlecht positiv eintragen zu lassen. Also hier wurde vom Bundesverfassungsgericht das erste Mal quasi anerkannt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und es ist quasi auch ein großer Erfolg von vielen queer-theoretischen und praktischen Interventionen. Gleichzeitig gibt es aber nach wie vor eine große Geschlechterungleichheit weltweit, die sich vor allen Dingen einmal im Gender Pay Gap, der ist wahrscheinlich ein Begriff, also dass Frauen immer noch unterschiedlich viel verdienen wie Männer, und zwar in Deutschland liegt er bei 21%, also 21% weniger. Im OECD-Durchschnitt sind das 14,3%, also da ist Deutschland sehr, sehr rückständig, was zumindest diesen Aspekt von Gleichstellung angeht. Und eine zentrale Frage für die feministisch-marxistische Theoriebildung ist auch immer die Frage der sozialen Reproduktion. Und zwar ist es so, in Deutschland leisten Frauen täglich 52% mehr unbezahlte Haus- und Sorgearbeit. Das sind ungefähr 125 Tage im Jahr. Wenn man sich das global anguckt, dann sind das 4 Stunden im Verhältnis zu einer Stunde 30 Minuten, die die Männer ablassen. Also es gibt eine große Diskrepanz. Und insofern spricht die kanadische Ökonomin Janine Brody davon, dass es eine Erosion der Kategorie Geschlecht bei gleichzeitiger Intensivierung von Geschlechterverhältnissen gibt. Also sie will damit sagen, es gibt einen scheinbaren Bedeutungsverlust der Kategorie Geschlecht, aber gleichzeitig gibt es eine Zunahme von Geschlechterungleichheit. Sozusagen spielt also Geschlecht als sozialer Platzanweiser nach wie vor eine große Rolle. Und ich würde sagen, dass um Geschlechterungleichheit heute und auch global zu verstehen, braucht es eben nach wie vor eine feministisch-marxistische Theoriebildung. Genau, ich werde jetzt in der Kürze der Zeit nicht alle Überschneidungen von Feminismus, Marxismus darlegen können. Ich werde mich auf so ein paar konzentrieren, und zwar die feministische Ökonomie oder Kapitalismuskritik, dann den Aspekt der Intersektionalität, und dann werde ich nochmal so theoretisch auf ein paar Genealogien der feministischen Theorie eingehen, nämlich wie es dazu kam, dass es erst von Frauen gesprochen wurde, dann von Gender und mittlerweile die Queer Theory so einen prominenten Platz hat. Ja, Geschlechter- und Klassenverhältnisse, dass die miteinander verwoben sind, ist auch nichts Neues. Auch die feministisch-marxistische Theoriebildung ist nicht neu. Es gibt hier dieses sehr bekannte Zitat von dem Werk der Heiligen Familie, das ja vorhin auch schon genannt wurde. Der Grad der weiblichen Emanzipation ist das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation. Das ist eigentlich ein Zitat von dem französischen Sozialist Fourier. Auch Clara Zetkin hat sich schon ausgiebig mit dem Verhältnis von Geschlechter- und Klassenverhältnissen auseinandergesetzt. Ich zitiere sie. Die Emanzipation der Frau wie des ganzen Menschengeschlechtes wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein. Nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeiter in den Vollbesitz ihrer Rechte gelangen. Das sind also sozusagen die Anfänge. Und man kann sagen, dass es auch viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen Feminismus, Marxismus. Also einmal dieses emanzipatorische Grundanliegen oder das Anliegen einer emanzipatorischen Transformation. Bei beiden eine sehr enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis, und das kommt dann in der marxistischen, aber eben auch in der feministischen Standpunkttheorie zum Ausdruck, nämlich den Standpunkt der Unterdrückten einzunehmen, um die Gesellschaft zu verstehen. Gleichzeitig wurde aber immer wieder von feministischer Seite kritisiert, dass Geschlechterverhältnisse im Marxismus systematisch ausgeblendet wurden und immer wieder zu einer Art Nebenwiderspruch. Also das löst sich dann von selber, wenn der Kommunismus da ist, dann wird es das auch nicht mehr geben. Das schwingt ja auch in dem Zitat von Clara Zetkin so ein bisschen mit. Deswegen spricht Heidi Hartmann 1981 von einer unglücklichen Ehe zwischen Marxismus und Feminismus. Ja, die Lohn für Hausarbeitsbewegung, das war nicht die erste, die auf die Rolle der sozialen Reproduktion hingewiesen hat, aber eine der bekanntesten. Die hatte ihren Ursprung in der Studierendenbewegung, in der zweiten Welle der Frauenbewegung. Und zwar hat sie nach einer gerechten Verteilung von Reproduktionsarbeit hat das gefordert und eben herausgehoben, dass Geschlechterverhältnis kein Nebenwiderspruch ist. Durch diese Forderung des Lohn für Hausarbeit sollte Hausarbeit als gesellschaftlich notwendige Arbeit sichtbar gemacht werden und eben auf blinde Flecken in der politischen Ökonomie oder auch im Marxismus hingewiesen werden. Maria Rosa de la Costa ist eine der zentralen Protagonistinnen, die auch nach wie vor publiziert zu dem Thema. Sie hat gesagt, die Sklaverei des Fließbandes ist keine Befreiung von der Sklaverei des Spülbeckens. Das finde ich ein ganz schönes Zitat, wenn man sich heute so liberale feministische Vorstellungen anschaut, dass wenn Frauen in der Lohnarbeit oder im Arbeitsmarkt integriert sind, dass dann eigentlich die weibliche Emanzipation erreicht sei. Aber sie wiegt das eben nicht gegeneinander auf. Sie hat auch geschrieben, seit Marx ist es klar, dass das Kapital durch den Lohn herrscht und sich entwickelt. Das heißt, dass die Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft der Lohnarbeiter ist und seine direkte Ausbeutung. Von den Organisationen der Arbeiterbewegung ist niemals erkannt, noch jemals in ihre Überlegungen einbezogen worden, dass gerade durch den Lohn die Ausbeutung der Nichtlohnarbeiter organisiert wird. Diese Form der Ausbeutung war noch effektiver, weil das Fehlen eines Lohns sie verschleierte, mystifizierte. Ich finde, sie geht da auch schon auf einen wichtigen Punkt ein, dass nämlich in den Gewerkschaften auch heute Frauen, die zum Beispiel im Privathaushalt arbeiten, als Care-Arbeiterin eigentlich keine besondere Repräsentation haben und dort auch marginalisiert werden. Ja, feministische Ökonomiekritik, habe ich schon gesagt, hat den Ausgangspunkt in der kapitalistischen Produktionsweise und fokussiert sich auf die Analyse der Rolle von Geschlecht für den Kapitalismus. Damit ist eben die unbezahlte Arbeit von Frauen, dient der Sicherstellung der Reproduktion. Das ist quasi dann die Rolle, wo der Mehrwert sozusagen produziert wird. Später wurde es aufgenommen von dem Bielefelder Ansatz. Die Bielefelderinnen sind Veronika Bernold-Thompson, Claudia Werlhoff und Maria Mies, ist wahrscheinlich die bekannteste, in den 80er Jahren. Und die haben das Konzept der ursprünglichen Akkumulation, von dem wir gerade auch gehört haben, haben sie quasi aufgegriffen und weiterentwickelt zum Verständnis der unbezahlten Hausarbeit, indem sie gesagt haben, dass dieses männliche Ernährermodell und diese normale Erwerbsarbeit, also dieser Blue-Collar-Worker, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs von der globalen Ökonomie darstellt und dass die meiste Arbeit, die für das Kapital in Land genommen wird oder vereinnahmt wird, quasi unter der Wasseroberfläche zu finden ist, als solche unsichtbar ist, aber eben eine große Rolle spielt für die Reproduktion des Kapitals. Was aktuell diskutiert wird in der feministischen Ökonomiekritik, ist einmal die Krise der sozialen Reproduktion. Das heißt, dass dadurch, dass Frauen im globalen Norden oder in den meisten Industriestaaten mittlerweile am Erwerbsmarkt beteiligt sind, die Frage, wer macht denn dann die Haus- und Sorgearbeit, systematisch ausgeblendet wird. Sie wird sehr viel privatisiert. Das liegt vor allen Dingen dann an neoliberalen Umstrukturierungsmaßnahmen, Austeritätsprogrammen, Strukturanpassungsprogrammen und so weiter. Das wurde auch global viel untersucht in der feministischen internationalen politischen Ökonomie ist das ein ganz großer Forschungsstand, was eigentlich passiert, wenn es so vom IWF, also von dem Internationalen Währungsfonds, wenn es da quasi Austeritätsprogramme gibt und inwiefern dann ganz viel Haus- und Sorgearbeit weiter privatisiert wird und welche Auswirkungen das dann auf Frauen hat, nämlich dass sie eine weitere Doppelbelastung haben und insofern stärker oft unter solchen Krisen und Maßnahmen, die nach Krisen getroffen werden, stärker darunter leiden als Männer. Das heißt, dass wir haben auch herausgestellt, gerade in so einem globalen Kontext, es gab ja eine Zeit, wo Frauen sehr stark in diesen ganzen UN-Konferenzen beteiligt waren, also von den 70er Jahren, wo dann die erste UN, also von den Vereinten Nationen, die erste Dekade der Frau ausgerufen wurde, bis zur letzten Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking, wo von Feministinnen immer wieder propagiert wurde, dass eine globale Wirtschaftspolitik eben nicht geschlechtsneutral ist, sondern unterschiedliche Auswirkungen hat. Das ist ganz interessanterweise auch ein bisschen der Ausgangspunkt für Gender Mainstreaming, dass man nämlich sagt, man kann Geschlecht nicht eindimensional betrachten, sondern spielt eigentlich überall in allen Politikbereichen eine Rolle und muss dann in die integriert werden. Also es ist quasi in dem Ursprung von Gender Mainstreaming war es mal eine sehr emanzipatorische Idee. Ja, die Lohn für Hausarbeitskampagne hat insofern jetzt ironischerweise Erfolg gehabt, als dass es mittlerweile eben viele Haus- und Sorgearbeiterinnen gibt durch die Kommodifizierung von Haus- und Sorgearbeit, die dann aber zu sehr prekären Verhältnissen, zum großen Teil unsichtbar in den Privathaushalten arbeiten. Es gibt mittlerweile das Phänomen der Global Care Chains, das sind globale Versorgungsketten, das heißt, dass zum Beispiel Frauen aus Polen dann in deutschen Haushalten angestellt werden, um dort Sorgearbeit zu leisten, was aber wiederum dazu führt, dass die Entsendeländer dann quasi zu wenig Menschen haben, die dann diese Arbeit übernehmen, die dann teilweise Frauen wieder einstellen, die aus Ländern kommen, die ein noch niedrigeres Lohnniveau haben. Und das versteckt sich hinter diesem Begriff der Global Care Chains. Global ist es so, dass es 100 Millionen Menschen weltweit als Hausarbeiterin in privaten Haushalten arbeiten und davon vor allen Dingen leben. Und von diesen 100 Millionen, das ist so die Dunkelziffer, offiziell sind es, glaube ich, 52 Millionen und davon sind 83% weiblich. Falls das nachher interessiert, kann ich in der Diskussion auch gerne noch mal mehr auf das Konzept der ursprünglichen Akkumulation und wie das quasi, wie man das auf aktuelle Geschlechter- und Kapitalverhältnisse anwenden kann. Gut, das war quasi der erste Block, um so zu zeigen, wie eine feministische Praxis auch immer einen Einfluss hatte auf die feministische Theoriebildung. Und der zweite Block ist zu Intersektionalität. Auch dort kommt der ursprüngliche Gedanke aus einer Bewegung, und zwar der Black Feminist, dem Black Feminist Movement in den USA in den 60er Jahren, die eine sehr große antirassistische Kritik an der zweiten Frauenbewegung hatten, weil sie gesagt haben, dass die Anliegen von schwarzen Frauen dort nicht vorkommen, marginalisiert werden, sie dort keine Stimme haben zu sprechen. Gleichzeitig hatten sie aber eine antisexistische Kritik an der schwarzen Befreiungsbewegung, wo es viel Sexismus auch gab, wo sie strukturell auch ausgeschlossen wurden. Und insofern haben sie sich durch beide Bewegungen nicht repräsentiert gefühlt. Analytisch geht daraus hervor, dass sie sagen, dass die Diskriminierung lässt sich nicht auf ein Verhältnis sozialer Ungleichheit zurückführen, sondern die sind immer miteinander verwoben oder verkoppelt. Und es gibt verschiedene Unterdrückungsstrukturen. Das ist ganz relevant für den Begriff später des Diversities, dass es am Anfang immer um Unterdrückungsmechanismen und Strukturen ging, also als solche Kapitalismus, Rassismus und Sexismus. Ja, hier noch ein Zitat von Audre Lorde. Er sagt, there's no such thing as single-issue struggle because we do not live single-issue lives. Also auch dort nochmal auf die Verwobenheit der verschiedenen Unterdrückungsmechanismen. Und als aktivistische Gruppe war in den 70er Jahren aktiv das Combahee River Collective in den USA. Die haben in ihrem Black Feminist Statement haben sie geschrieben, the most general statement of our politics at the present time would be that we are actively committed to struggling against racial, sexual, heterosexual and class oppression and see as our particular task the development of integrated analysis and practice based upon the fact that the major systems of oppressions are interlocking. The synthesis of these oppressions creates these conditions of our lives. As black women, we see black feminism as the logical political movement to combat the manifold and simultaneous oppressions that all women of color face. Ja, das Intersektionalitätskonzept hat sich dann in der Wissenschaft durchgesetzt. Den Begriff geprägt hat die Rechtswissenschaftlerin Kimberly Crenshaw. Sie hat zu US-amerikanischem Antidiskriminierungsrecht geforscht und auch als Rechtsanwältin gearbeitet und das war in den USA so, dass man immer nur aufgrund von rassistischer Diskriminierung oder sexistischer Diskriminierung klagen konnte. Man konnte nicht wegen beiden klagen. Und sie hat das quasi als blinden Fleck auch identifiziert, weil natürlich die Diskriminierung dann nochmal spezifischer oder eine andere ist. Der Begriff Intersektionalität leitet sich ab von dem englischen Begriff der Intersection, das heißt der Kreuzung oder der Straßenkreuzung. Und im Englischen, und wie der Begriff ursprünglich eingeführt wurde, ging es immer um die verschiedenen Achsen der Ungleichheit, und zwar wie Race, Class und Gender miteinander interagieren. Genau, das Konzept wurde dann in den 80er Jahren in der akademischen und feministischen Debatte sehr virulent. Ja, im Sinne einer Traveling Theory ist das Konzept auch auf den deutschen Kontext gekommen, und dort ist es so, dass Intersektionalität auch immer noch, es gibt immer noch Vertreterinnen unter ihnen, zum Beispiel Axel Knapp, die es immer noch als Achsen der Ungleichheit lesen würde. Aber ganz viel wird Intersektionalität mittlerweile als Identitätskategorien diskutiert. Also da kommen dann nochmal ganz viele dazu, geschlechtliche Orientierung, Alter, Behinderung und etc. Da wird ganz oft ein etc. nochmal angehängt, um quasi zu sagen, dass man keins vergessen will. Und da gibt es insbesondere in der deutschen akademischen Debatte eine große Kritik daran. Zum Beispiel Cornelia Klinger, eine Philosophin, sagt, dass dieses etc. quasi den ganzen Begriff sehr beliebig macht. Es macht es nach hinten offen, und insofern kann man eigentlich gar nicht genau sagen, wie viele Kategorien sind es denn jetzt eigentlich und warum sind es die? Und warum nennt man manche und andere nicht? Eine Kritik an einer Individualisierung von gesellschaftlichen Strukturen hat beispielsweise auch Tove Säuland, die auch einen Aufsatz geschrieben hat zu die Kategorien kamen, die Verhältnisse gingen, um quasi darzustellen, dass diese ganze gesellschaftskritische Komponente durch den Fokus auf die Identitäten eigentlich verloren gegangen ist. So, jetzt komme ich zu ein paar theoretischen Genealogien und muss mich jetzt schon entschuldigen, dass es alles sehr oberflächlich bleibt, aber wir können gerne auf den einen oder anderen Aspekt in der Diskussion nochmal eingehen. Ja, Feminismus und Frauenforschung hatte von Anfang an quasi zwei Hauptstränge, den Differenzfeminismus versus den Gleichheitsfeminismus, so immer die Frage Differenz versus Gleichheit. Gleichheit als, es gibt ein universalistisches Prinzip für Chancengleichheit und Gleichberechtigung, und in der Differenz schwingt immer eine Affirmation von weiblich konnotierten Eigenschaften mit. Aber das Ganze ist natürlich viel komplexer, als es scheint. Mit dem ersten Prinzip der Gleichheit wurde auch oft ein liberaler Feminismus mit verbunden. Das heißt, so ein bisschen die Annahme, dass sich Frauen eigentlich nur an so eine androzentristische, also an eine patriarchale Norm anpassen müssen, um die Geschlechtergleichheit zu erreichen. Das war dann auch die Kritik daran. Und am Differenzfeminismus immer wieder die Kritik, dass dadurch, dass weibliche Eigenschaften konnotiert wurden, sie eben auch essentialisiert wurden, also als typisch weiblich quasi festgeschrieben wurden. Das berühmte Zitat von Simone de Beauvoir, das Sie sicherlich kennen, aber ich habe es auch nochmal mitgebracht, weil es ganz gut eigentlich diesen Übergang zu den Gender Studies und der Frage Sex versus Gender mit begreifbar macht. Sie hat geschrieben, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt. Also rekurriert damit auf das Gewordensein von Geschlecht, der dann eben auch in den Gender Studies eine große Rolle spielt, nämlich der Fokus auf die soziale Konstruktion. Also Geschlechter sind nicht biologisch essentiell, so wie sie sind, sondern werden erst durch die Erziehung, durch diese Sozialisation zu dem, was sie sind. Und theoretisch wurde sich da angelehnt an dem englischen Begriff des Gender, Nämlich diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender hat erstmal möglich gemacht zu sagen, okay, es gibt diese, es gibt biologische Unterschiede, aber es gibt eben auch Unterschiede, die sozial konstruiert sind. Das wurde dann aufgenommen und weiter verbreitet durch Judith Butler, die 1990 das Buch Gender Trouble herausgegeben hat. Ich weiß, dass Sie schon über Butler gesprochen haben. Ich führe jetzt trotzdem noch mal ein paar Sachen aus, vielleicht dann auch als Wiederholung. Butler hatte eine sehr starke Kritik an der Zwangsordnung von Sex, Gender und Begehren. Das heißt, sie sagt, nicht nur Gender ist sozial konstruiert, sondern auch Sex und das Begehren. Ihr Fokus ist eine Nachzeichnung von Subjektivierungsprozessen, also wie werden Geschlechter zu dem, was sie sind, sowie Bedeutungszuschreibung und Normierung von und durch Geschlecht. Und das ist auch das, was die Queer Theory zum großen Teil ausmacht. Die theoretischen Bezüge dahinter sind in der Linguistik zu finden, unter anderem die Dekonstruktion von Jacques Derrida, auch die Sprechakttheorie von John Austin. Und methodisch wird in der Queer Theory viel mit der Diskursanalyse von Michel Foucault gearbeitet. Man könnte jetzt unterscheiden zwischen Geschlecht als Strukturkategorie und Geschlecht als Prozesskategorie. Also als Strukturkategorie, das wäre eben das Geschlecht in gesellschaftlichen Strukturen sich anzugucken und Geschlechterverhältnisse. Und Geschlecht als Prozesskategorie heißt eben danach zu fragen, wie werden Geschlechter gemacht zu dem, was sie sind. Und da bedient sich Butler bei einem Konzept von Louis Althusser, nämlich dem Konzept der Anrufung oder Interpellation, der das ja ausführt, um Ideologie zu erklären. Und Butler sagt im Anschluss an Althusser, dass Geschlechtsidentität quasi zu verstehen ist als das Ergebnis einer rituellen Wiederholungspraxis. Also dadurch, dass Geschlecht immer wieder im Sinne des Doing Genders, also Gender wird gemacht, wiederholt wird, materialisiert es sich dann als solche. Dann hat sie das Bild der performativen Akte und sagt, Gender is not something that one is, it is something one does, an act of doing rather than being. Sie sagt, dass die sprachliche Anrufung Subjekte nicht nur als Diskursive hervorruft, sondern diese materialisiert sich auch in dem Habitus. Da führt sie dann insbesondere in Körper von Gewicht, führt sie dann aus, weil sie immer wieder dafür kritisiert wurde, dass sie sich quasi nur auf die diskursive Ebene bezieht, dass es auch, einen materiellen Aspekt hat. Der Clou dabei in der Subjektwerdung oder so wie Butler das sieht, ist, dass die Subjektivation auch eine Desubjektivation ermöglicht und dass es deswegen auch ein subversives Potenzial gibt, des Performativen. Das heißt, wenn Geschlecht immer wieder hergestellt wird durch alltägliche Praxen, heißt das, man kann damit auch brechen und widerständige Praxen einführen. Das wären dann sowas wie Drag oder nicht normierende Sprechakte, womit es dann gebrochen werden kann und dadurch dann eine Veränderung herbeigeführt werden kann. Kritische Betrachtung der Queer Theory. Dieser Ansatz wurde von vielen, vielen Seiten sehr stark kritisiert. Zum einen haben viele Feministinnen befürchtet, dass mit den Gender Studies und dann auch mit den Queer Studies oder Queer Theory quasi das Subjekt des Feminismus verloren geht und dekonstruiert wird und dadurch überhaupt gar keine politische Handlungsfähigkeit mehr bleibt. Barbara Duden, eine Historikerin, die hat sehr stark kritisiert, das, was ich gerade schon angemerkt habe, den Verlust des theoretischen Bezuges auf Körperlichkeit. Das heißt, als ob Körper keine Rolle mehr spielen würden und es immer nur um Diskurse geht. Und Tove Säuland mit ihrer Kritik, die Verhältnisse gingen und die Kategorien kamen, hat auch sehr stark die Queer Theory dafür kritisiert, dass diese quasi eine Entpolitisierung vornimmt. Dann Slavoj Žižek, haben Sie ja hier auch schon behandelt in der Vorlesung, Er sagt, dass der Fokus auf sehr fluide und multiple Identitäten auch anschlussfähig ist für eine neoliberale Ideologie und quasi ganz gut mit der einhergeht bzw. sich vereinnahmen lässt. Diese Kritik hat auch die Philosophin Nancy Fraser entwickelt. Sie sagt quasi, dass dieser identitätspolitische Fokus oder der Fokus auf die auf Repräsentation quasi ein Wegbereiter ist zum Neoliberalismus und sich insofern die Frauenbewegung da auch mitschuldig gemacht hat und mit für diese Vereinnahmung verantwortlich gemacht werden muss. Bei all den Kritikpunkten schwingt mit, dass ökonomische und strukturelle Herrschaftsverhältnisse durch diese Verschiebung in den Gender Studies eigentlich aus dem Blick geraten. Jetzt kann man konstatieren, dass seit der Krise des Kapitalismus, zumindest in den Industrienationen im globalen Süden, gab es ja schon weit vorher diverse andere Krisen mit ähnlichen Ausmaßen, aber die hier in der westlichen Welt die größte Rolle gespielt hat, nämlich von 2008 fortfolgende, dass es seitdem eigentlich wieder so eine Rückkehr von ökonomischen und marxistischen Erklärungen von Geschlechterungleichheit in den Gender Studies und auch in der Politikwissenschaft gibt. Genau. Zum Ende komme ich noch mal zu ein paar aktuellen Themen und Debatten der feministischen Theorie, wo ich auch der Meinung bin, dass eine feministisch-marxistische Theoriebildung uns dabei helfen kann, diese Debatten besser zu verstehen und zu analysieren. Zum einen, das habe ich gerade schon angemerkt mit der Kritik von Nancy Fraser, gibt es mittlerweile auch wissenschaftlich eine sehr große Auseinandersetzung mit dem neoliberalen Feminismus oder das, was auch als neoliberaler Feminismus verstanden wird, nämlich so eine Vereinnahmung von der Idee oder von dem Ziel der Gleichstellung für eigentlich sehr ökonomische und neoliberale Ziele. Beispielhaft dafür kann gelten eine Studie von McKinsey von 2015 mit dem schönen Titel »The Power of Parity, How Advancing Women's Equality Can End« can add 12 trillion to global growth. Also eine ganz gute Begründung für Gleichstellung, weil sie als solche eben auch gehört wird. Das lässt sich im Kontext auch setzen, dass mittlerweile, was ganz interessant ist, wozu ich auch forsche, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen haben das erste Mal sehr, sehr stark soziale und ökonomische Ungleichheit mit im Fokus. Und das wird auf globaler Ebene wieder mehr thematisiert. Also es gibt so eine Art, natürlich auch vor allen Dingen rhetorisch und von der Umsetzung muss man mal abwarten, aber es gibt so eine Art Rückkehr der Social Policies, also die Sozialpolitik spielt auch wieder eine größere Rolle. Interessant ist, dass es dann von neoliberaler Seite immer wieder Erklärungsansätze gibt, warum das jetzt auch Sinn macht, sich quasi mit Ungleichheit zu beschäftigen. Nämlich gab es 2014 zwei Studien, einmal von der OECD, also von den Industrienationen und dem Internationalen Währungsfonds, dass nämlich zu viel Ungleichheit dem mittelfristigen Wachstum hemmt. Also da schwingt immer wieder mit, dass Frauen quasi als globales Humankapital angerufen werden. Der zweite Punkt, der aber auch eng damit einhergeht, ist der Staatsfeminismus und die Kritik daran. Ich hatte ursprünglich noch einen Blog zu feministisch-materialistischer Staatstheorie, den ich rausgenommen habe, weil es sonst zu viel gewesen wäre. Beim Thema Staatsfeminismus wird viel kritisiert, dass Gender Mainstreaming oder auch Gleichstellungspolitik quasi eine Art rhetorische Modernisierung darstellen und dass sie sich sehr stark an neoliberalen Werten orientieren. Ein Beispiel kann sein, dass es mittlerweile unzählige Private-Public Partnerships gibt, also Initiativen, sowas wie The Girl Effect, was ursprünglich mal von der UN mit initiiert wurde, aber sehr stark von Nike gesponsert, wo es um Gleichstellungsziele vermeintlich geht. Aber ganz oft, wenn man genauer hinguckt, das Ganze sehr, sehr neoliberal in seiner Ausgestaltung, aber auch in seiner Konzeption ist. Was auch diskutiert wird, was vorhin schon anklang, ist die Frage der Identitätspolitik. Also ist es so, dass die feministische Theorie und Praxis sich zu sehr auf die Identitäten fokussiert hat und deswegen andere ökonomische Fragen aus dem Blick geraten sind. Da wird dann die Klassenvergessenheit dem Feminismus vorgeworfen. Nancy Fraser, die diese These ja ansatzweise auch stark gemacht hat, hat aber auch gesagt, dass das Problem ist nicht der Kampf für Feminismus, LGBTQ-Rechte und gegen Rassismus, sondern die Trennung dieses Kampfes vom Kampf für soziale Gerechtigkeit. Vielleicht muss ich es hier nochmal sagen, LGBTQ ist Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer. Also das sind so Wortschöpfungen, die sehr stark auch von der Queer Theory und der Queer-Bewegung geprägt sind. Eine andere Debatte ist die über Popfeminismus. Wenn Beyoncé Knowles zum Beispiel von sich sagt, Feministin zu sein, oder es mittlerweile bei H&M T-Shirts gibt, this is what a feminist looks like, also dass Feminismus sehr stark zu einem popkulturellen Symbol auch geworden ist und dort aber eigentlich seine Schlagkraft verloren hat. Wobei man da auch darüber diskutieren kann, ob er die Schlagkraft jemals hatte, weil bei vielen dieser Kritiken schwingt auch so ein bisschen so ein nostalgisches Zurück zu früher, zur zweiten Frauenbewegung mit, wobei auch klar ist, dass der Feminismus in seiner hegemonialen Form eigentlich immer schon liberal oder neoliberal auch war, zumindest die Teile, die sich gut durchsetzen konnten gesellschaftlich. Und bestimmt nicht der letzte, aber jetzt in meinem Vortrag, der letzte Punkt ist der des Antifeminismus, dass wir mittlerweile einen sehr starken rechtskonservativen Rollback haben und viele rechtspopulistische Angriffe auf die Gender Studies, auf Gender Mainstreaming, als die quasi als Hort von sexueller Befreiung gesehen werden und wo sehr stark wieder konservative Familienwerte ins Feld geführt werden, um Gender Studies zu diskreditieren, als unwissenschaftlich darzustellen und so weiter. Und auch das könnte man, finde ich, wenn man mit der Erklärung der Queer Theory da rangeht und sich die Subjektivierungsprozesse anguckt, finde ich, ist auch das ein ungenügendes Erklärungspotenzial, weil ganz viel, was diesen Rechtspopulismus und den Antifeminismus prägt oder was man als Erklärung ins Feld führen kann, ist eben, dass eine weiße männliche Mittelschicht zunehmend Abstiegsängste hat und diese Ängste dann eben auf den Bereich Feminismus projiziert. Ja, das war es in Kürze. Ich hoffe, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, auf einzelne Punkte vielleicht genauer einzugehen. Dankeschön.
Weil wir das bisher nicht so gemacht haben.
Oh, Entschuldigung. Bei uns in der Politikwissenschaft ist das üblich, dass wir das danach diskutieren. Ja, ja, schön.
Und ich denke auch nicht, dass wir das jetzt hier einführen sollten. Ich würde lieber ein bisschen die Zeit noch nutzen, um auch darauf einzugehen, was du vorgetragen hast.
Gerne.
Also das erste Anliegen, was mir wichtig ist, ist schärfer zu unterscheiden, das hast du gemacht, aber das möchte ich nochmal betonen, zwischen Diskriminierung und Herrschaft. Also dass der Intersektionalitätsansatz ist ursprünglich herrschaftskritisch angelegt gewesen, das sehe ich auch. Aber schon bei Gude und Axley Knapp ist es ambivalent. Und viele geben den herrschaftskritischen Ansatz ganz auf. Da geht es dann nur noch um. Und dann, das hängt dann damit zusammen, dass die Identitätspolitik dann übernimmt, um unterschiedliche Identitäten. Wobei ich, Eric Hobsbawm hat heftig problematisiert gegen die Identitätspolitik. Ich denke, man kann zeigen, dass er im Grunde dabei männliche Arbeiter-Labor-Identitätspolitik macht in Wirklichkeit. Also von da aus ist es auch problematisch zu sagen, man muss Identitätspolitik überwinden. Aber man muss Identitätspolitik ins richtige Verhältnis zu einer Politik, die sich auf die Herrschaftsverhältnisse bezieht, setzen. Und ich glaube, da wären wir dann auch, da wird es dann interessant, ne? Mit welchen Herrschaftsverhältnissen haben wir es zu tun. Und der Bindestrich Marxismus, Feminismus oder Feminismus, Marxismus, wie immer man das macht, ist schwierig. weil es wird oft so verstanden, das geht bis zu Frigga Haug, dass irgendwie das alles nochmal strukturell zusammenhängt. Natürlich gibt es Komplizitäten, aber es gibt eigentlich keine gemeinsame Metastruktur. Also zwischen kapitalistischer Ausbeutung und patriarchaler, wie man das, oder modern patriarchaler, um das abzugrenzen von traditionellen Patriarchat, Ausbeutungs- und Herrschaftsstrukturen. Und die Diskriminierungsstrukturen sind nicht einfach identisch mit Herrschafts- und Ausbeutungsstrukturen, sondern da haben wir schon einen Rückbezug auf die Struktur der gesellschaftlichen Arbeit, wobei ich nur sozusagen als impressionistisches Teilmoment, selbst in schwulen Partnerschaften gibt es eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Einer macht die Hausarbeit und einer arbeitet. Also ist statistisch einigermaßen belegt, dass es auch da reproduziert wird, obwohl das mit dem biologischen Geschlecht gar nicht zusammenhängt. Also hier haben wir das mit Strukturen der Diskriminierung und der Differenz zu tun, aber nicht unbedingt mit Herrschaftsstrukturen. Und ich glaube, das ist die interessante Frage, wie die unterschiedlichen Formen geschlechtlicher Diskriminierung mit, was ich mal nennen würde, dem patriarchalischen Herrschaftsverhältnis zusammenhängt oder dem modernen patriarchalischen Herrschaftsverhältnis und wie sich das dann aber auch unterscheidet von kapitalistischer Herrschaft. Und wie andererseits Überschneidungsstrukturen, ne? Also im Kapital gibt es, taucht die Reproduktion der Arbeitskraft ja bekanntlich zweimal auf. Einmal sozusagen unterstellt Marx, dass der Lohnarbeiter, ich sage jetzt hier bewusst die männliche Form, alles, was er braucht, Waren und Dienstleistungen kauft, dann wird er richtig teuer. Und dann später, im Kapitel über den Normalarbeitstag, ist schon klar, Frauen und Kinder sind auch dabei und übernehmen eben einen Teil der notwendigen Arbeit und der muss nicht alles kaufen, sondern kriegt einiges im Haushalt zubereitet. Also diese Differenzen, die muss man natürlich auflösen und klar machen. Aber die entscheidende Frage scheint mir zu sein, also es gibt hier diese Bereiche, die Reproduktion des Arbeitsvermögens ist sowohl als durch geschlechtliche Verhältnisse oder Genderverhältnisse, das will ich jetzt hier nicht unterscheiden, als auch durch kapitalistische Verhältnisse, als auch durch Naturverhältnisse bestimmt. Und diese Interaktion ist natürlich interessant und da gibt es auch Dialog und Kooperation in der Analyse konkreter Verhältnisse zwischen Marxismus und Feminismus. Aber ich würde als Vertreter eines endlichen Marxismus, der sich eben auf das beschränkt, was oder erstmal spezifisch bezieht, was sich als wissenschaftlicher Gegenstand in der Marx'schen Analyse zeigt, und das ist die Akkumulation des Kapitals durch Ausbeutung von Lohnarbeit, wo natürlich diese ganzen sekundären Effekte mitzurechnen sind in konkreten Gesellschaftsformationen. Aber auf der Ebene der Analyse der kapitalistischen Produktionsweise kommt das eigentlich sozusagen nur am Rande vor. Das ist auch das Problem bei Marx, dass diese Abgrenzung dann dem Leser oft nicht so klar ist, dass wir hier auf einer Ebene der allgemeinen Rekonstruktion der Herrschaft des Kapitals und der kapitalistischen Ausbeutung sind und die anderen Themen hier gewissermaßen nur auf der Ebene der Beispiele vorkommen. Und dieses ist oft nicht klar, also Marxisten schon gar nicht. Und deswegen sind viele Marxisten oder Leute, die sich dafür halten, dann auch antifeministisch. Weil sie denken, der Feminismus, weil er eben eine eigenständige Herrschafts- und Ausbeutungsdimension thematisiert, sei als solcher antimarxistisch. Und ich glaube, davon muss man sich verabschieden. Man muss sich sozusagen gegenseitig klar machen, dass das, was man analysiert, ein bestimmter endlicher Gegenstand ist, dass diese endlichen Gegenstände sich überdeterminieren, klar, und in konkreten Situationen auch nicht trennbar sind. Also man kann nicht einen antikapitalistischen Befreiungskampf führen und dabei gleichzeitig das Patriarchat oder das moderne Patriarchat vernachlässigen und sagen, das lösen wir nach der Revolution. Das funktioniert nicht.
Oder den Rassismus.
Oder den Rassismus. Oder das sind, glaube ich, die drei wichtigsten. Also das war ja auch historisch so, dass in diesen ersten Bewegungen mit dem Triple Oppression die drei genannt wurden. Und ich denke, das spricht eines dafür, dass das auch die sozusagen großen strukturierenden Herrschaftsverhältnisse sind, mit denen wir es zu tun haben und die nicht aufeinander reduzierbar sind. Man kann nicht sagen, der Kapitalismus produziert den Rassismus oder der Rassismus produziert den Kapitalismus. Dass er aber in der historischen Konstitution kapitalistischer Verhältnisse eine zentrale Rolle gespielt hat, übrigens auch natürlich die sozusagen erneuerte Ausbeutung der Frauen, ne? Ausbeutung der Frauen in der mittelalterlichen Gesellschaft gibt es auch, aber die war ganz anders. Das ist völlig klar. Aber daraus sozusagen dann zu dem Postulat zu kommen, man müsse das alles theoretisch vermischen, scheint mir politisch vermischen, scheint mir ein Fehler zu sein. Man muss hier gerade die Spezifik herausarbeiten, um dann die Solidaritäten entwickeln zu können. Wäre jetzt mein Gegenhalten. Und allerdings, und das ist gewissermaßen die gemeinsame Front gegen all die postmodernen Auflösungsversuche, ne, Laclau und Mouffe etwa, die das alles in diskursive Effekte auflösen und die Materialität dieser Herrschaft und Ausbeutung dann völlig beiseite schieben. Ne, dagegen gibt es auch ein gemeinsames Anliegen, wenn man so will, philosophischer Art. Also auf der philosophischen Ebene ist die Begegnung viel eher möglich als auf der Ebene der spezifischen Theorie. Da haben wir spezifische Aufgaben als Marxisten oder Feministinnen oder Feministen, die als solche zu lösen sind. Wobei natürlich steckt dahinter, dass ich nicht glaube, dass es sowas wie eine allgemeine Theorie der Emanzipation gibt, sondern es gibt wissenschaftliche Untersuchungen spezifischer Felder von Herrschaft. Und daneben gibt es die Aufgabe ihrer philosophischen Artikulation und ihrer politischen Vermittlung, die ich aber davon unterscheiden würde. Also im Unterschied zu Lenin, der immer wieder sagte, wenn man also die Marx'sche Theorie begreift hat, dann ist sie allmächtig, weil sie wahr ist. Da wird es dann aus meiner Sicht auch religiös. Und das ist aus meinen Worten ein kritisches Wort. Entschuldigung, das war ein bisschen
das ist gut.
Impulsiv.
Es gab ja auch nie nur den einen Feminismus, sondern auch immer schon sehr, sehr viele Feminismen. Ich würde schon sagen, dass man das zusammen analysieren muss und dass Feminismus-Marxismus Sinn macht, eben weil man Geschlechterverhältnisse eben nur im Kapitalismus, wie er jetzt ist, gerade untersuchen kann und nicht unabhängig davon. Also das ist ja auch deutlich geworden. Ich finde,
das würde ich auch nicht bestreiten. Also auch umgekehrt gilt das natürlich. Die real existierenden kapitalistischen Verhältnisse sind eben Verhältnisse unter der Voraussetzung von Geschlechterherrschaft oder wie man immer das nennen will.
Ja, da gab es ja auch sehr viel spannende Theoriebildung, die sich dann, wir hatten das vorhin schon, die Transformation und die Übergänge von verschiedenen Akkumulationsmodellen, also die Regulationstheorie, die da sehr stark sich angeguckt hat, wie funktioniert eigentlich der Fordismus, wie funktioniert der Postfordismus, und das wurde auch von der feministischen Theorie sehr stark bearbeitet, also was passiert eigentlich im Übergang vom Fordismus zum Postfordismus, wenn eben das männliche Ernährermodell sich auflöst und ein Zwei-ErnährerInnen-Modell sich durchsetzt, das eben dann zufälligerweise mit dem Siegeszug des Neoliberalismus auch einherging. Und das ist immer das, was mich interessiert, nämlich wie ursprünglich mal sehr emanzipatorische Forderungen, wie eben in dem Konzept von Intersektionalität oder auch die ganzen globalen feministischen Interventionen im Zuge der transnationalen Frauenbewegung, bei den ganzen UN-Konferenzen, die mal sehr progressive Forderungen gestellt haben, nämlich zum Beispiel, dass die Haus- und Sorgearbeit mitgedacht werden muss. Und das wurde sie so lange nicht, als es noch kein Problem war. Aber jetzt, so mit der Krise der sozialen Reproduktion, setzt sich gerade so ein Denken durch, dass das jetzt adressiert werden muss. Und mittlerweile ist es ein sehr, sehr wichtiges Politikfeld. Und sogar die nachhaltigen Entwicklungsziele sprechen eben davon, dass man die Haus- und Sorgearbeit anerkennen muss. Wie das dann gemacht wird, das ist dann ganz spannend, nämlich das wird dann wieder sehr, sehr neoliberal gewendet, also wiederum vereinnahmt.
Es gibt hier eine, finde ich, eine Unterscheidung, die man machen muss. Also auf der Ebene der konkreten Analyse, konkreter Gesellschaftsformationen und einer Politik, die darauf aufbaut, muss das sowieso alles zusammenkommen. Da macht es keinen Sinn, eine marxistische Politik neben einer feministischen zu entfalten oder eine feministische Analyse, meinetwegen von Frankreich, England oder Deutschland. Wobei übrigens interessant ist, wie stark sowohl das Lohnarbeitsverhältnis als auch die Geschlechterverhältnisse nationalkulturell spezifisch geprägt sind. Das wird oft übersehen, also gerade in der Literatur, die du zitierst, wird ganz viel so diskutiert, als ob die amerikanische Kultur die Weltkultur wäre. Das ist aber nicht der Fall. Also ich selber habe das darf ich mal sagen, existenziell erlebt, als ich zum ersten Mal 1959 als 16-Jähriger nach Schottland kam. Und da waren die Verhältnisse zwischen männlichen Jugendlichen und weiblichen Jugendlichen anders, als wir sie in Schleswig-Holstein kannten. Also wahrnehmbar anders. Und es fiel einem gleich auf. Natürlich kann man das dann auch theoretisch rekonstruieren, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auf der Ebene sind wir in der Überdetermination und in der wechselseitigen Bestimmung. Aber ich denke, man muss davon unterscheiden, die Ebene der theoretischen Rekonstruktion in der allgemeinen Theoriebildung. Wobei ich allerdings sofort sage, die hat ihre Grenzen. Das hat Marx thematisiert unter dem Stichwort Grenzen der dialektischen Darstellung. Das heißt, es ist gar nicht möglich, eine systematische Gesamtdarstellung der kapitalistischen Produktionsweise zu machen, weil, das sind die Ränder, die ich eben erwähnt habe, man dauernd sozusagen auf Bereiche stößt, die entweder sowieso kontingent sind, also etwa Naturverhältnisse, jedenfalls aus dem historischen Prozess herausgedacht, oder eben anderen Bereichen angehören, wie Geschlechterverhältnisse oder Rassenverhältnisse. Also von da aus, auch auf der Ebene der allgemeinen Theorie, muss man gewissermaßen markieren, und das hat Marx auch nicht überall gemacht, wo man diese Ebene der allgemeinen Theorie der kapitalistischen Ausbeutung betreibt und wo man an die Grenzen dieser systematischen Theoriebildung stößt, indem man eben mit Geschlechterverhältnissen zu tun hat, indem man mit Nord-Süd-Verhältnissen, was ja hinter den Rassenverhältnissen steckt, zu tun hat. Das sind Grenzen der, wie Marx sagt, dialektischen, ich würde sagen, der systematischen Darstellung und damit auch der Theoriebildung, die man dann immer mittransportieren muss. Damit verschwindet aber die Aufgabe der systematischen Ausarbeitung der Theorie der kapitalistischen Produktionsweise oder der Theorie von Sex, Gender und den sie reproduzierenden Verhältnissen nicht, sondern hier bleibt eine je eigenständige, wo man als Marxist nicht zu viel sagen kann und auch als Feministin ist sozusagen die Frage mit dem tendenziellen Fall der Profitrate, kann man wenig zu sagen. Also es gibt hier Bereiche einer eigenständigen systematischen Theorie, und das würde ich sagen auf beiden Seiten und auch auf Seiten der Nord-Süd-Verhältnisse, die nicht in eine solche allgemeine Interaktion der Debatten, wie sie auf der Ebene der konkreten Verhältnisse erforderlich ist, aufgelöst werden kann. Also hier würde ich noch eine solche theoretische Differenzierung für weiterhin notwendig halten. Es gibt unterschiedliche theoretische Felder, deren Zusammenhang dann aber natürlich zu reflektieren ist. Und es gibt nicht, was die Marxisten lange Zeit postuliert haben, so etwas wie eine allgemeine Theorie der menschlichen Geschichte, wo man das irgendwie alles theoretisch subsumieren kann, sondern die Begegnung dieser unterschiedlichen Felder findet immer in den konkreten Lebensverhältnissen, in den konkreten Gesellschaftsformationen statt. So würde ich mir das einrichten.
Ich weiß nicht, ob ich Sie da richtig verstanden habe, aber zum Beispiel Rosa Luxemburg oder David Harvey oder so, die versuchen das ja schon, eben dieses Nord-Süd-Verhältnis und deren Konstitution und wie das mit dem Kapitalismus und dem, wie das alles zusammenhängt, eben durch dieses Konzept der ursprünglichen Akkumulation, die versuchen ja genau das auch mitzufassen, weil ja auch das Nord-Süd-Verhältnis oder der Imperialismus ja nicht unabhängig von dem Kapitalverhältnis agiert, ganz im Gegenteil, sondern sogar mit konstitutiv ist.
Da würde ich eben antworten, indem ich sage, ja, die ganze Frage der Akkumulation, der ursprünglichen, ist eben keine Frage der systematischen Theorie der kapitalistischen Produktionsweise, sondern die setzt voraus, dass diese konstituiert ist. Und das ist sie im Prozess der ursprünglichen Akkulation, der auch noch weitergeht, also genau, nicht ein Ding der Vergangenheit ist, nicht, sondern da bewegen wir uns genau auf dem, was ich als Grenzen der systematischen Darstellung beschrieben habe. Umgekehrt würde ich aber sagen, André Gunder Frank etwa, so problematisch auch vieles von dem ist, hat recht, wenn er sagt, es gibt so etwas wie eine Theorie der Dependenz. Es gibt eine Theorie, die diese Art von internationalen Abhängigkeitsverhältnissen spezifisch adressiert. Und das ist kein Unterkapitel gewissermaßen des kapitalistischen Imperialismus. Also ich sage das auch in Auseinandersetzung mit marxistischen Kollegen, die versucht haben, so etwas wie eine systematische marxistische Imperialismustheorie zu entwickeln. Und das ist ziemlich problematisch.
Also für die feministische Theoriebildung, gerade wenn man sich so globale Verhältnisse anguckt, ist die ziemlich spannend. Und das ist nämlich die Leistung, die auch die Bielefelderinnen dann gemacht haben, nämlich zu sagen, all diese Arbeit, die gemacht wird, aber nicht als Arbeit sichtbar wird oder nicht als Arbeit deklariert wird, auch in vielen Fällen, ist eben konstitutiv für den Kapitalismus, weil sie ja dann immer wieder durch verschiedene Prozesse auch mit abgeschöpft wird. Das sind ja genau diese...
einen kleinen Unterschied hier machen. Die ist Voraussetzung, notwendige Voraussetzung, aber konstitutiv, glaube ich, ist falsch. Sondern auf dieser Voraussetzung konstituiert sich der Kapitalismus als spezifische Form von Herrschaft und Ausbeutung.
Und es ist wichtig zu sagen, dass das nicht abgeschlossen ist, aber dass diese Bereiche auch immer wieder externalisiert werden. Also dass genau diese Innen-Außen-Dialektik, von der eben Rosa Luxemburg spricht, dass auch wieder Bereiche, die quasi für das Kapital dann gerade nicht mehr besonders profitabel sind, dann auch wieder ausgeschlossen werden und zu einem Außen gemacht werden. Ja, das ist ja das, was bei der Frage der sozialen Reproduktion andauernd immer wieder passiert.
Ja, da würde ich keine Differenz sehen. Also das Problem ist eher, wie denkt man die systematische Theorieentwicklung? Und ich glaube, da ist nicht anders zu denken, als dass man eben nicht sich auf der Ebene der Überdetermination von allem mit allem bewegt, weil da ist dann kein theoretischer Gegenstand mehr bestimmbar. Aus die unterschiedlichen theoretischen Gegenstände als solche bestimmen und entwickeln.
Ja, insofern gibt es ja nach wie vor viele Debatten über die Gemeinsamkeit und Unterschiede zwischen Feminismus und Marxismus. Ja.
Ich habe jetzt ein bisschen die Zeit aus dem Auge gelassen.
Ja. Wir haben 2 Minuten.
Und noch 2 Minuten, ja. Dann würde ich sagen, wer möchte, noch, kann noch etwas sagen.
Das ist nett, wo die Politikwissenschaftlerin mal da ist. Kann das ein Abschlussstatement aus dem Publikum geben?
Ja, dann schließen wir hier. Okay. Vielen Dank.
Vielen Dank auch für die Einladung.